Oh, diese Sitze sind vielleicht bequem.
Oh ja.
Und diese Beinfreiheit.
Mhm.
Oh, super, dass du erste Klasse gebucht hast.
Wie? Was heißt ich? Du hast doch gebucht.
Wie jetzt? Du hast doch gestern gesagt, du buchst die Zugtickets.
Nee, ich hab gesagt, ich möchte mal wieder Zug um Zug spielen. Also Ticket to Ride.
Das heißt, wir fahren im Moment schwarz? Ach du Scheiße, Peter, vorne kommt auch schon der Schaffner.
Du, ich hab eine Idee. Ich hab doch in meiner Tasche noch das Golden Game von der nächsten Folge. Wir tauschen das Game beim Schaffner einfach gegen zwei Tickets.
Tja, du glaubst, darauf lässt der sich ein.
Ja, sicher. Das ist doch richtig gut. Und außerdem out of print. Damit wertvoll. Und thematisch holt das denn doch bestimmt ab.
Hm. Ich find's ja erstaunlich, wie wenig sich manche Leute für Brettspiele begeistern können.
Ja, komm, egal jetzt. Wenn wir in dem Tempo weiterlaufen, sind wir in 4,5 Stunden auch zu Hause.
Hallo, herzlich willkommen zurück bei den Brettsäckeln Salt and Pepper, dem Recycling-Podcast für angegraute Brettspiele, die immer noch gut sind und eigentlich immer noch auf den Tisch gehören. Jo, hallo Pete.
Hey Lou.
Guten Tag, wir sind heute mal wieder in unserer ganz alten Heimat im Schwarzwald. Haben wir uns live eingefunden, also heute mal nicht über Internet, sondern direkt vor Ort. Und wie sich das standesgemäß für die heutige Sendung gehört, hat sich der Piet auf den langen Weg gemacht und ist mit dem Zug in den Schwarzwald gekommen.
Ja, gestern bin ich mit dem Zug hier angefahren. Natürlich.
Natürlich erster Klasse?
Genau, absolut. Es geht ja auch ein bisschen um Komfort in dieser heutigen Folge.
Genau.
Aber ich glaube, wahrscheinlich nach dem Intro denken die allermeisten, dass wir jetzt über Ticket to Ride sprechen.
Ja, vermutlich, ja.
Übrigens, ich habe ein Ticket to Ride. Wusstest du das eigentlich? Die aus gegebenem Anlass, die skandinavische Ausgabe mit dem Weihnachtsmann vorne drauf. Oder wie die Skandinavier sagen, Tomte.
Aha.
Der Tomte, der bringt ja da die Weihnachtsgeschenke. Ja, aber wie so einiges, was ich so in der Familie anschleppe, ist es da halt auch noch nicht auf den Tisch gekommen. Aber jo. Vielleicht
also,
nochmal.
Ticket to Ride müsst ihr auf jeden Fall auf den Tisch mal bringen, weil das kriegen eure Kinder bestimmt auch hin.
Das war der Gedanke, genau.
Sehr gut. Ja, wir haben die Europa-Version. Die kommt ja auch nicht mehr so oft auf den Tisch, aber wenn, dann macht es doch meistens ziemlich viel Spaß. Also auch das gut für unseren Podcast, glaube ich, wäre es ein bisschen zu berühmt fast schon, das Spiel. Aber als Golden Game würde ich das auf jeden Fall schon mal hier durchwinken, auf jeden Fall.
Ja, aber apropos Podcast, neulich habe ich unsere kleinere Tochter von der Schule abgeholt und dann fragt sie so auf dem Heimweg, auf dem Fahrrad, du Papa, macht ihr jetzt eigentlich diesen Podcast? Dann sage ich, ja, den machen wir, aber weißt du eigentlich, was ein Podcast ist? Sagt sie so, also sie ist 8, ja, sagt sie so, ja, da wird so erzählt und so, das ist halt so wie ein Hörspiel. Also so wie Hani und Nani oder die drei Fragezeichen.
Genau, die drei Fragezeichen und die Abenteuer im Podcast-Studio.
Ja, genau. Oder hier halt vielleicht eher mal noch heute die zwei Brettsäckel und die Fahrt im Orient-Express. Ja, heute unser Golden Game, First Class unterwegs im Orient Express. Das ist ein Spiel von Helmut Olay oder Helmut Olay?
Heieieiei, ich habe doch gesagt, wir müssen die Autorennamen im Vorfeld schon richtig uns raussuchen. Naja, gut.
Ja, stimmt. Also wer es weiß, kann uns gerne da mal noch eine Nachricht zuschicken. Auf jeden Fall ist das Spiel erschienen bei Hans im Glück im Jahr 2016. Der Autor ist ja bekannt für Russian Railroads erstmal.
Ah,
bei,
ja.
Bei dem Spiel hier geht es zwar wieder um Züge, aber es ist jetzt nicht der kleine Blue Bruder, wie es so manchmal heißt. Weil hier geht es nicht um Worker Placement, sondern es ist eigentlich so ein Kartenspiel.
Mhm.
Und um was geht es bei dem Spiel? Wir gehen auf eine Reise ins ferne Konstantinopel. Aber weil es das 19. Jahrhundert ist, müssen wir erstmal die Transportmittel bauen. Und in dem Fall eben Züge. Die Spieler, die sind konkurrierende Unternehmer, die eine eigene Eisenbahnlinie aufbauen. Und beim Begriff Orient Express denkt man ja auch an luxuriöse Waggons und illustre Reisende. Also so ein etwas schönes altes Setting.
Mhm.
Und darum geht es dann auch im Spiel. Es geht darum, ein verzweigtes Schienennetz aufzubauen, einen Zug auszubauen, indem man Waggons anhängt und die dann so ein bisschen pimpt, also ein bisschen schicker macht, erste Klasse Plus oder so, um dann eben auch gut zahlende Passagiere anzuziehen, die einem dann auch noch irgendwie viel Renommee bringen.
Mhm.
Ja, und dafür gibt es dann Punkte in 3 Wertungsrunden. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt und besitzt dann sozusagen den legendären Orient Express.
Mhm. Man beginnt aber praktisch bei fast null, kann man sagen, mit dem Spiel, oder? Man hat ja nicht so viel am Anfang an Startgut sozusagen.
Nein, da ist also wirklich tatsächlich erstmal sehr wenig da, was du auf der Hand hast. Ein oder zwei Geldstücke und dann eben einen Nullerwaggon. Das ist dann wahrscheinlich, wenn man sich's vorstellt, so eher so eine Draisine oder so.
Mhm.
Naja, der Ausbau von Strecke und Zug, der geht über die Auswahl von Karten in so einer Auslage.
Mhm.
Das ist also, wie gesagt, kein Brettspiel als solches, aber es ist ein Brettspiel, das sich als Kartenspiel verkleidet.
Mhm.
Genau, aus ausliegenden Karten wird, aus 18 Karten wird 3-mal pro Runde ausgewählt und das Spiel läuft über 6 Runden. Jeder hat also 18 normale Aktionen, Karten auszuwählen. Dazu kann man dann aber noch Zusatzaktionen durchführen, indem man sie entweder bezahlt oder eben freischaltet.
Mhm.
Dann gibt es eben im Prinzip 2 verschiedene Bauabschnitte, wenn man so möchte. Man kann entweder den Zug ausbauen oder die Strecke.
Mhm.
Oder eben auch beides. Aber das hängt auch immer ein bisschen von den Karten ab, die ausliegen. Um in den 3 Wertungsrunden also Punkte einzusammeln, muss sich der Zug auch über das Schienennetz bewegen. Und der Schaffner muss durch den Zug durcheilen, damit da sozusagen auch alle irgendwie ihre Tickets abgeknipst bekommen. Und nur dann gibt es eben auch Punkte.
Mhm.
Und auf den Streckenabschnitten, die man ja auch bauen kann, gibt es eben nur auch nur Punkte für die Stationen, die der Zug erreicht.
Mhm.
Genau. Also genau. Timing ist da so eine ziemlich entscheidende Frage. Baue ich jetzt den Wagen noch einmal aus oder nehme ich mir eine Schaffnerkarte, um durch den Zug zu laufen?
Mhm.
Nehme ich mir die Karte, bevor sie mir der Lou wegschnappt und ich gleich jetzt wieder leer ausgehe. Ja.
Ja, also man muss vielleicht noch erwähnen, die Karten liegen in 3 Reihen anfangs untereinander mit jeweils wie viele Karten?
Ja, das 6 in einer Reihe, genau.
6 in einer Reihe. Und wenn in einer Reihe 2 Karten fehlen, wird die Reihe komplett abgeräumt, war das so?
Ja, bei 2 Spielern, genau. Mhm. Wenn 3 Spieler mitspielen, können aus einer Reihe 3 Karten weggehen, bevor sie abgeräumt wird.
Mhm.
Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen mit Spekulation verbunden, was nimmt der andere. Aber man muss den anderen ein bisschen beobachten, was der tut.
Mhm.
Weil wenn ich in einer Reihe eigentlich 2 Karten möchte, muss ich vielleicht schon mal überlegen, welches ist denn die für mich jetzt wichtigere.
Genau.
Vielleicht ist die ganze Reihe gleich weg.
Also so eine Schlacht am Buffet gibt's auch, kann es ja auch geben.
Ja, genau. Ja, und wenn man eben mit 3 oder 4 Spielern spielt, bedeutet das natürlich, dass man immer überall ein bisschen den Blick behalten muss, was die anderen gerade tun.
Mhm.
Ja, genau. Das ist aber, man kann in dem Spiel eigentlich auch nicht auf die Nase fallen, weil es gibt immer was zu tun. Das ist das Schöne. Selbst wenn jetzt die Reihe wegfällt oder der Lumi schon wieder die Aufwertungskarte für die Waggons geschnappt hat, gibt es immer noch was anderes, was man tun kann.
Mhm.
Das Wichtige dabei ist im Prinzip so ein bisschen im Blick zu behalten, was man vielleicht später noch freischalten kann. Ja, brauche ich noch mehr Schritte? Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man am Anfang auch schon so in gewisser Weise Karten bekommt,
ja.
Indem da gezogen wird, dass man beispielsweise Sonderpunkte bekommt für eine bestimmte Zahl von Streckenabschnitten, die man genommen hat oder für eine bestimmte Zahl von Schaffnerkarten, die man hat. Mhm. Das heißt, die Anfangskarte bestimmt dann so ein bisschen auch, was man tut. Und die ist erstmal geheim. Mhm. Genau.
Wobei das natürlich, also bei mir war das mal so, dass die Karte, die mir am Anfang zugewiesen wurde, dann doch nicht so richtig gepasst hat zu dem, was ich dann eigentlich gemacht habe. Also man legt sich da schon fest am Anfang so ein bisschen in die Richtung, die man gehen will, aber man kann auch trotzdem, glaube ich, immer noch irgendwie umswitchen, wenn man merkt, das passt jetzt gar nicht zu dem, was ich eigentlich vorhabe, beziehungsweise zu den Karten, die ausliegen. Also wenn die Endkarte sagt, bauen einen möglichst langen Zug, ich will aber eine möglichst lange Strecke dann ausbauen, weil viele Streckenkarten gut liegen, dann kann es sein, dass man die Strategie vielleicht doch nochmal über den Haufen schmeißt.
Ja, das kann man auch deshalb, weil am Ende, in der letzten Auffüllung, da kommen ja auch nochmal zusätzliche Ziel-Endkarten mit rein, die man auswählen kann.
Genau. Mhm.
Beziehungsweise man kann sie sich auch kaufen. Da muss man sich erst das Geld so ein bisschen zusammensparen. Aber das geht schon. Also man kann, wie du sagst, die Strategie ändern, beziehungsweise auch über verschiedene Ansätze dann Endpunkte auch noch generieren.
Mhm. Genau.
Ja, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, das Spiel hat echt eine große Varianz, weil es gibt verschiedene Module, die dort eingesetzt werden kann, von denen man immer beliebig zwei kombinierbar pro Spiel nutzt. Mhm. Die werden dann einfach gemischt mit den jeweiligen Karten im Basisset und das sorgt eben wirklich für ganz unterschiedliche Spielabläufe und Auswahlmöglichkeiten. Im Grundspiel sind schon 5 Module enthalten, A bis E.
Mhm.
Seitdem sind noch 2 Erweiterungen erschienen, F und G, die man auch wunderbar auch in das Inlay der Box einsortieren kann. Das ist da alles schön vorsortiert und vormarkiert.
Mhm.
Ja, vielleicht ganz kurz einen Überblick über Module. Also bei Modul A und B, das sind so die, mit denen man eigentlich startet. Da geht es um spezielle Aufträge, die man noch erfüllen kann, um Punkte oder Boni zu bekommen. Also ein Bonus kann beispielsweise sein, der Schaffner darf in beiden Zügen nochmal 2 Schritte vorgehen oder es gibt nochmal 2 Geld zur Ausschüttung, mhm, oder sowas in der Art. Ja, und das Modul B sind Berühmtheiten und Postkarten. Berühmtheiten steigen immer in den Waggons ein und verdoppeln dort die Punkteausbeute. Und verdoppeln bedeutet natürlich, wenn der Waggon schon aufgepimpt ist, dann bedeutet eine Verdopplung natürlich noch mehr Punkte. Ja?
Mhm.
Verdopplung bei einem Zweierwaggon sind natürlich nur 4, aber bei einem Zwölferwaggon sind es dann 24 Punkte. Mhm. Da klappert es dann so, mhm, richtig.
Wie man. Da merkt man dann auch so ein bisschen die Verwandtschaft zu Russian Railroads. Das gab es ja da auch schon, dass man an den Gleisen, die man ausbaut, so einen Verdoppler anbauen konnte und dann die Punkte in dem Abschnitt doppelt gewertet. Oder ich glaube sogar, man konnte es dann auf 3-fach oder 4-fach erhöhen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber so ein paar Mechanismen kennt man tatsächlich aus Russian Railroads dann auch schon. Aber es, ja, funktioniert auch hier wunderbar.
Ja.
Und es fühlt sich halt auch total belohnt an irgendwie, wenn man dann merkt, okay, ich habe jetzt hier den fetten 12er-Waggon und dann lege ich da nochmal die mal zwei Berühmtheit dazu. Da weiß ich, okay, jede Runde sind es 24 Punkte. Das fühlt sich einfach gut an, finde ich, oder?
Ja, das finde ich auch. Und ich muss sagen, im Unterschied zu Russian Railroads ist das hier so ein bisschen ein dynamischeres Spiel, weil man halt sich anpassen kann an das, was der andere tut. Man kann, mhm, halt trotzdem noch Punkte machen. Bei Russian Railroads ist das für mich alles so ein bisschen sehr durchzurechnen. Ja? Da muss man schon immer irgendwie. Ich finde, das fühlt sich mathematischer an und das hier so ein, mhm, bisschen fluffiger, wenn man so möchte.
Mhm.
Ja, genau. Ja, zurück nochmal zu den Modulen. Gibt es noch Modul C, wer ist der Mörder?
Mhm.
Das ist auch nochmal ein Modul, das ist ein bisschen umstrittener, wenn man sich so auch verschiedene Stimmen anhört. Einer wird ausgelost, das ist der Mörder. Es müssen Beweise gesucht oder vernichtet werden, bis man den richtigen erwischt oder auch nicht. Und da werden dann auch nochmal Punkte ausgeschüttet. Dazu sollte man dann aber auf jeden Fall in einer größeren Runde sein, also, mhm, dann wirklich 4 Spieler.
Ja.
Modul D, Passagiere und Gepäck, die bringen auch Geld oder Siegpunkte. Mechaniker, Modul E, das haben wir ja neulich nochmal gespielt. Mhm. Das war auch, das hatte ich da das erste Mal gemacht und das hat irgendwie mein Spielverständnis wieder grob auf die Probe gestellt. Das war echt ein anderes schönes,
ja, das
Spiel.
Stimmt, ja. Das hat sich ziemlich verändert, ja. Ja.
Mhm. Genau. Und dann gibt es noch eben diese 2 Erweiterungen, 2 Module, die ich schon angesprochen habe. Lager und Fabrik, da gibt es auch zusätzliche Aktionen, die man im Lager machen kann oder Aufwertungen durch Fabriken. Und dann das Modul G, der Zauberer.
Mhm.
Ja, das ist auch so ein bisschen mit Verwirrung drin und so. Also alles in allem echt eine große Variabilität. Das Spiel ist wirklich auch jedes Mal anders. Ich habe es ja jetzt schon einige Mal gespielt. Gewonnen, verloren, alles ist da drin. Natürlich hat man einen Vorteil, wenn man schon gespielt hat gegenüber einem Neueinsteiger, weil man dann so ein bisschen dieses die Multiplikation der Punkte so besser nachvollziehen kann, weil im Prinzip ist es schon auch ein Engine-Builder.
Ne? Ja, total, ja.
Und während man in der ersten Wertungsrunde vielleicht nur so 5, 6, 7, 8 Punkte da einsammelt, kann es dann in der abschließenden Wertungsrunde schon mal so richtig in der Kasse klingeln, ja, in der Punktekasse.
Absolut, ja. Aber das macht ja auch irgendwie den Reiz aus, dass man dann hier noch Punkte kriegt und dann gibt es hier nochmal den Zug, eine Stufe nach vorne und dadurch triggert dann wieder der Effekt und dann kriege ich da nochmal Punkte. Also es gibt so mega Kettenzüge, die sich natürlich richtig gut anfühlen. Ja,
ja finde ich auch. Frage jetzt, die wir ja auch immer mal so aufgreifen, ist es jetzt strategisch oder taktisch oder viel Glück? Also es gibt schon spannende Fragen zur Strategie. Ne? Setze ich jetzt auf diese Ziel-Endkarten, die man am Anfang bekommt, also auf den Zugausbau oder setze ich auf den Streckenausbau oder die Spezialaufträge, um da Boni freizuschalten? Alles kann man nie machen, aber eher eben immer etwas.
Ja, genau. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, aber das habe ich wirklich nur das Gefühl, dass der Streckenausbau irgendwie zu möglicherweise zu mehr Punkten führt als der Lokausbau, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Aber da gab es, das kommt natürlich auch immer drauf an, was für Streckenkarten ausliegen. Da gab es dann gegen Ende des Spiels richtig fett Punkte. Das war auch das einzige Mal, dass ich da gewonnen habe. Das war, als ich eben nicht mal die Waggons ausgebaut habe, sondern mich darauf konzentriert habe, die Strecke auszubauen. Und da gab es richtig ordentlich Punkte am Schluss, aber das war vielleicht auch nur eine einzige Partie.
Ja, aber wenn du den Zug ausbaust und vielleicht jetzt nicht jeden Waggon versuchst nach oben zu bringen, sondern in die Länge gehst, ja, ne? Und genau. Dann kommst du nach Konstantinopel, wenn du den 10. Waggon angehängt hast, dann gibt es da natürlich
20 Siegpunkte, wenn du das schafft, den auf wie viel, auf 10 Waggons?
10 Waggons und dann muss der Schaffner natürlich noch durchlaufen.
Im Zug vorne drin sitzen, der Lok, und dann gibt es 20 Punkte.
Ja, also
ja, auch nicht schlecht.
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man da einfach ein bisschen so adaptiv vorgeht und guckt. Ja, zur Aufmachung. Willst du da noch was sagen vielleicht?
Ja, sehr schön. Also super schöne Illustrationen. Natürlich viel mit Symbolik, dass man weiß, was die Karte überhaupt macht. Also es sind tolle Zeichnungen, aber natürlich viel eben mit, wie sagt man, nicht Ikonografie, sondern wie heißt das Wort? Fällt mir gerade nicht ein. Also auf jeden Fall, man kann jeder Karte genau ansehen, was sie für eine Funktion hat, wie sie wirkt, was sie für einen Effekt hat und trotzdem grafisch sehr, sehr schön, finde ich. Also sieht jetzt nicht aus wie ein Spiel. Gut, so alt ist es ja eigentlich auch noch gar nicht, muss man sagen. Das sind jetzt 7 Jahre, oder? Sieben Jahre. Aber von der Grafik her sieht es wirklich topmodern aus, also absolut zeitlos, finde ich.
Ja, also der Stil des Covers und auch eigentlich der Karten, das ist ja auch so ein bisschen im 19. Jahrhundert. Ja,
das sowieso.
Etwas verwoschenen, ne? Wie sagt man, verwischten Farbstil. Sehr schöne Farben, gefällt mir auch ganz gut. Man denkt ja am Anfang bei den relativ kleinen Karten und dem kleinen Spielbrett, was man selber hat, dass das so ein kleines Spiel ist, aber wenn die Züge und das Netz ausgebaut werden, der Strecke, dann liegt das schon ganz breit über den Tisch.
Absolut, mal wieder kein Spiel für den Campingurlaub. Das sieht zwar so klein aus, man könnte es gut in den Koffer kriegen, aber ausgebaut reicht es also wirklich gerade so auf dem großen Tisch, je nachdem, wie weit man sich halt ausbaut. Aber das hat es schon in sich von der Größe her.
Ja, Campingurlaub will ich nicht. Nur wenn es WLAN gibt auf dem Campingplatz und man dann es auf Yukata spielt, da gibt es das nämlich eine Version.
Genau, und die finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Viele von den älteren Spielen finde ich in der Umsetzung manchmal etwas schwierig, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil auch, was mir da gut gefällt, dass man da nichts übersieht von diesen ganzen Karteneffekten, die dann so nach und nach triggern, die sich da selber gegenseitig befeuern. Da kann es ja schon mal sein, glaube ich, im analogen Spiel, dass man irgendwie vergisst, dass man hier eigentlich auch noch Punkte kriegen würde und dann da nochmal den Schaffner 2 vorbewegen und da denkt natürlich dann die künstliche Intelligenz denkt mit und markiert natürlich alle Karten, die man in jedem Zug praktisch spielen kann und so. Also das gefällt mir eigentlich auf Yukata sehr gut, weil man da nichts vergisst. Und auch von der Grafik her haben sie es ganz gut umgesetzt, finde ich.
Ja. Ja, das stimmt. Also ich würde auch sagen, das ist gut umgesetzt, aber zum Einstieg, um das Spiel kennenzulernen, einmal auf dem Tisch spielen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, um auch irgendwie durch die Karten und das Auswählen der Karten so ein klares Spielgefühl zu bekommen und dann bei Yukata 2, 3, 4 Mal üben und dann klappt, glaube ich, auch nachher das Spiel am Tisch relativ automatisch.
Ja, das würde ich generell, glaube ich, für egal welches Spiel, bevor man es auf Yukata probiert, das lockt zwar natürlich immer, dass man neue Spiele da probiert, aber das richtige Spielgefühl kriegt man trotz allem, finde ich, erst am Tisch, wenn man die Karten und das Material vor sich hat und die Regeln auch irgendwie noch richtig erklärt bekommt. Bei Yukata gibt es ja dann oft durch die digitale Umsetzung auch Sachen, die man jetzt, also die anders umgesetzt sind als auf dem Brettspiel. Und dann ändern sich Regeln dann doch irgendwie. Und ich finde es dann manchmal wirklich verwirrend, wenn dann in der Regel irgendwie steht, nimm dir vom, was weiß ich, vom Stapel F irgendwelche Karten. Die gibt es aber gar nicht online, weil die das irgendwie digital anders gelöst haben. Deshalb fände ich es immer gut, wenn man erst ein Spiel tatsächlich live spielt. Aber klar, ich meine, so kann man natürlich viele Spiele auch mal anspielen. Aber um dieses richtige Spielgefühl zu kriegen, immer erstmal analog.
Ja, ich meine, deswegen machen wir ja auch einen Podcast über Brettspiele und nicht über Computerspiele. Mhm. Aber wer es mal ausprobieren möchte, gut, ja, das kann man da natürlich auch machen.
Könnte man natürlich mal eine eigene Folge über Yukata und so sich ausdenken, ob man da mal drüber redet, weil das hat natürlich jetzt in der Pandemie schon deutlich gewonnen, das Yukata und Board Game Arena. Und es hat ja auch seine Vorteile, muss man sagen. Also ich hätte nie viele Spiele nie probiert, wenn es die da nicht geben würde. Aber ja, also auf dem Tisch ist natürlich immer noch mal eine andere Klasse.
Ja, geht ja auch schnell. Auch dieses Spiel bei 30 bis 60 Minuten wäre das so angesetzt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch passend, wenn man das Spiel schon kennt. Ich glaube, beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger, da muss man vielleicht auch mal was nachlesen, gerade auch mit den Modulen. Mhm. Aber wenn man es mal kennt, dann passt das gut. Und ich meine, deswegen ist es auch ein Spiel, warum wir es mögen, weil wir ja jetzt nicht diese 3-Stunden-Klopper normalerweise auf den Tisch bringen. Man hat auch keine lange Wartezeit, man ist relativ schnell wieder dran.
Ja, das stimmt. Ja.
Im Karten auswählen und so geht das irgendwie sehr lange von sehr schnell von der Hand. Kein Grüblerspiel als solches.
Mhm. Ja. Wollte ich jetzt gerade fragen, ihr seid ja eine Dreierrunde normalerweise auch und ihr habt es mal zu dritt gespielt.
Wir haben schon mehrfach zu dritt gespielt und das ist jetzt kein Spiel, was in die Länge gezogen wird. Beim ersten Mal war es so ein bisschen länger, ne, bis dann alle irgendwie die Regeln drauf hatten. Aber ansonsten danach geht das dann wirklich recht zügig.
Okay, und es gibt sogar, habe ich bei Board Game Geek gelesen, einen sehr guten Solo-Modus. Weiß nicht, gibt's den? Steht der offiziell in den Regeln?
Also ich habe den noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Aber ja, vielleicht hat da ja jemand schon Erfahrungen von den Zuhörern oder Zuhörerinnen. Natürlich werden wir da sehr happy, auch über Feedback. Feedback ist eh immer gut, kriegt man ja vielleicht seltener, als man denkt.
Das stimmt.
Und insofern reinhaut in die Tasten. Genau. Ja, also Bewertung. Ja, ich glaube, man hat es jetzt gehört. Also ich finde das Spiel super. Und wenn mich jemand fragt, ob ich da mitspiele, ich bin sofort wieder dabei. absolutes Golden Game. Mhm. Hat einen Ehrenplatz in meinem Regal und dann gerne auch auf dem Tisch.
Sehr gut, ja, würde ich mich sofort anschließen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht die letzten Male, als wir es gespielt haben. Ja, ist schon fast ein Familienspiel, würde ich von der Komplexität sagen. Wenn man es einmal durchschaut hat, geht es eigentlich wirklich einfach. Und es bleibt auch immer spannend. Also ich fand jetzt auch immer, dass es irgendwie trotzdem knapp war, auch wenn man, also am Anfang hat man noch nicht so richtig den Durchblick, wie sich es dann entwickelt, aber gegen Ende war es dann trotzdem immer, ja, schon spannend auch. Also
ja, stimmt. Auch beim letzten Mal, als wir es gespielt haben, da war ja wirklich erst am Ende dann klar, wer da die Nase vorne hat.
Genau, also man hat wirklich bis zur letzten Minute Spaß und Spannung. Ich würde es jederzeit auch wieder mitspielen. Also ich habe da überhaupt nichts dran auszusetzen. Ja. Das ist halt für ein Golden Game vielleicht noch ein bisschen jung, aber das darf ja auch mal so sein.
Ja, also Golden Game heißt ja auch gut ein paar Jahre auf dem Buckel.
Genau.
Vielleicht eben auch ein bisschen untergegangen zu seiner Zeit. Insofern schon ganz gut. Also Familienspiel weiß ich nicht. Ich würde schon sagen, so Kennerspiel, das ist kein Expertenspiel, aber für gewohnte Spieler in der Familie, in meiner Familie, ja, wie gesagt, eher nicht. Ja, das war unser Golden Game, First Class, unterwegs im Orient Express aus dem Jahr 2016. Probiert's mal aus. Ja, jetzt habe ich ja auch gerade wieder alle bedrängt, das Golden Game auf den Tisch zu bringen. Das ist so ein bisschen wie bei meiner Brettspielrunde. Wir sind ja zu dritt und dann bin das meistens ich, der dann irgendwelche Spiele auf die anderen beiden presst. Wir haben da so eine Signalrunde und dann schicke ich immer mal hier zwei Spiele zur Auswahl und was soll es denn sein? Mhm. Und ja, dann können wir uns zwar meistens einigen, aber ich habe da schon immer auch den Wunsch, irgendwie was vorzuschlagen, was Neues nochmal oder eben ein Golden Game auf den Tisch zu bringen.
Mhm. Ja, bei euch haben die anderen beiden ja auch nicht die so eine Riesensammlung. Also es fällt ja dann immer auf dich zurück praktisch, oder?
Ja, also hier mein Mitspieler, der hat vielleicht schon diese Veranlagung. Ja? Du hörst es wahrscheinlich zu, ne? Du weißt, wen ich meine. Ja,
genau, war infiziert.
Ja. Ich bin schon derjenige, der irgendwie das dem Laster so verfallen ist, eben auch immer mal wieder was Neues zu kaufen und anzuschleppen. Mhm. Wie ist das bei euch? Wie entscheidest du, was ihr spielt?
Ach so, ich dachte, ob wer bei uns in der Familie das Laster hat, Spiele zu kaufen. Das bin tatsächlich natürlich ich. Wie wir entscheiden, was wir spielen in der Familie, ja, klar, von der Komplexität soll es natürlich nicht zu hoch sein. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob man jetzt regelmäßig so komplexe Dinger spielt oder eher was Familienmäßiges. Sehr konfrontativ darf es nicht sein, klares Kriterium. Und was bei uns natürlich, oder nicht natürlich, aber was bei uns ganz gut funktioniert, sind so Kampagnenspiele, habe ich gemerkt. Also gerade mit meiner Frau und mir, das kommt es relativ gut an. So Spiele, die aus, ja eben, was weiß ich, 6, 7, 8, 9, 10 Kampagnen bestehen, Szenerien oder Szenen. Und danach kann man das Spiel dann guten Gewissens ins Regal stellen oder vielleicht sogar wieder verkaufen. Das klappt recht gut. Also wir haben jetzt kürzlich Max vs. Minions durchgespielt, die 10 Missionen. Fand meine Frau richtig gut. Das hat mich total überrascht. Und das macht auch Spaß, gerade wenn man so an der Kampagne dranbleibt und dann nicht jedes Mal ein halbes Jahr dazwischen liegt und man wieder die Regeln neu lernen muss. Dann finde ich, das macht es richtig Laune, wenn man die Regeln kann. Und deshalb, bei uns sind es eher so, klar, so leichtere Familienspiele, die schnell gehen. Oder eben, wenn es fast länger sein darf, gerne auch mal Kampagnenspiele. Und da habe ich jetzt natürlich auch gerade neu uns was besorgt. Deshalb würde ich jetzt mal unseren Trailer abspielen.
Liebe Kunden, bitte beachten Sie auch heute wieder unsere Neuheiten im Regal.
Ja, bei uns neu eingezogen im Regal das Spiel Die Abenteuer des Robin Hood und zwar die Erweiterung Bruder Tuck in Gefahr. Das Grundspiel hatten wir schon gleich bei Erscheinung gekauft, weil ich da schon geahnt habe, das könnte gut sein. Sowohl thematisch als auch von der Komplexität und dann noch Kampagnenspiel und dann noch von Michael Menzel illustriert und also sowieso nicht nur illustriert, sondern entworfen, also grundsätzlich erschaffen. Und den finde ich sowieso super klasse als Illustrator. Legenden von Andor haben wir auch früher gespielt. Das war für mich ein absoluter No-Brainer, wie es so schön heißt, dieses Spiel zu kaufen. Und wir haben auch die Grundspielkampagne damals relativ flott durchgespielt. Das war nämlich ziemlich in so einer Corona-Hochzeit, wo man eh nicht viel machen konnte. Da hatten wir dann in kurzer Zeit diese 6 Szenarien sind es im Grundspiel, hatten wir durchgespielt. Und das hat uns auch sehr gut gefallen. Unser Sohn hat allerdings nach Runde 2 die Segel gestrichen, hat die Abenteurergruppe des Robin Hood wieder verlassen. Aber das habe ich witzigerweise jetzt schon mehrfach gehört, dass da Kinder irgendwie jetzt anfangs sehr begeistert waren, aber dann irgendwann ausgestiegen sind. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber ja,
Naja.
Ja.
Immerhin war er mal dabei.
Ja, das also, stimmt. Das stimmt. Das muss man eigentlich schon hoch anrechnen. Ja.
Ich hatte das Spiel ja auch mal. Und in der Hoffnung, dass das vielleicht was ist, was man auf den Tisch für die Familie bringen kann, dass die da mal sich begeistern lässt. Aber wie so oft bei mir zu Hause, Pfiffe-Dickel. Ja? Also da war dann halt doch nichts drin und das Spiel ist ungespielt, noch in Folie wieder ausgezogen.
Ja, klar, also die Szenen, die einzelnen, die sind auch schon relativ umfangreich, muss man sagen. Also manche gehen relativ flott, manche dauern doch schon länger und man spielt natürlich kooperativ. Das heißt, man kann natürlich auch kooperativ das ganze Ding vermasseln. Das ist uns natürlich auch schon passiert im Grundspiel ein paar Mal und jetzt in der Erweiterung leider auch. Also es geht ja heute eigentlich um die Erweiterung. Das Grundspiel kennen wahrscheinlich viele. Über die Erweiterung habe ich jetzt bisher noch nicht so viel gelesen oder gehört. Deshalb sind wir jetzt wahrscheinlich mit die Ersten, die überhaupt darüber berichten.
Hey, hey!
Genau, und ich wollte es eigentlich durchgespielt haben bis zur Aufnahme, hat aber nicht funktioniert, weil wir in Szene 3 jetzt zweimal gescheitert sind von Vieren. Also ich kann jetzt leider nicht ein komplett abschließendes Urteil hier preisgeben, aber bis zu Szene 3 sind wir gekommen. Da war übrigens ein Fehler in dem Spiel, wie ich dann rausgefunden habe, weil wir es zweimal nicht geschafft haben, habe ich auf der Homepage geguckt. Also es gibt ein Plättchen mit einem Pferd drauf, falls ihr das jetzt hier hört und spielen wollt. Da steht ein Pferd nicht auf dem Flur, sondern im Wald nutzlos rum und da fehlt ein Fragezeichen auf dem Plättchen. Das heißt, man kann dieses Pferd in irgendeiner Form mit dem Pferd interagieren. Und das, glaube ich, könnte dann die Szene 3 nochmal deutlich voranbringen. Aber ja.
Ja. Ja, aber ich finde es ja gar nicht schlecht, dass ihr da auch gescheitert seid. Ich meine, in Kampagnenspiele sind natürlich schön, wenn man sie dann durchgespielt hat und das auch geschafft hat. Aber wenn es zu einfach ist und jedes Spiel sozusagen im Erfolg endet, dann wird es vielleicht sinkt dann auch die Spannung schneller.
Ja, absolut richtig. Und was ich hier auch sehr gut gelöst finde in beiden, es gibt, wenn man die Szene nochmal spielt, gibt es eine zweite Version. Also das Spiel besteht ja aus einem Abenteuerbuch, wo man dann Ereignisse abhandelt und je nachdem, ob man es zum ersten oder zum zweiten Mal spielt, gibt es dann, also wenn ich zum Beispiel das Ereignis, ich sage jetzt mal 174 erlebe, dann muss ich im Buch gucken, spiele ich es jetzt zum ersten Mal oder zum zweiten Mal. Das heißt, im zweiten Durchgang ändert sich der Spielablauf so ein kleines bisschen, die Story ändert sich so um eine Nuance, dass es nicht ganz so gleichförmig wird, damit es wirklich dann nicht zu eintönig wird. Das fand ich ja zum Beispiel bei Time Stories, weiß nicht, das haben wir nie gespielt. Gell?
Nee. Mhm.
Das fand ich ja da mega frustrierend. Da musste man ja dann immer das gleiche Spiel praktisch 3-4 Mal durchspielen. Manche finden das ja super gut, aber mir ging das total auf die Nerven, dann irgendwie 2 Stunden das gleiche Spiel 3-mal hintereinander zu spielen. Also sowas mag ich einfach nicht. Und das finde ich ja gut gelöst, dass man eben dann in einem zweiten Durchgang nochmal eine etwas andere Story sogar erlebt. Also super gelöst.
Ist das jetzt bei der Erweiterung neu dazugekommen?
Nee, das war auch im Grundspiel schon so. Also es hat sich grundsätzlich, um jetzt mal auf die Erweiterung überhaupt zu sprechen zu kommen, es hat sich jetzt nicht so viel geändert insgesamt. Es kommen 2 neue Spielplanteile dazu. Also das Grundspiel war ja schon sehr groß. Das sind, glaube ich, 6 so Puzzleteile, diese Landschaft. Jetzt kommen nochmal 2 hinzu und ich habe es jetzt mal ausgemessen. Der Spielplan wird damit wirklich groß. Also genau gesagt 1,22 Meter auf 52 Zentimeter groß. Das passt also gerade so auf den Tisch mit viel Ach und Krach. Also für Zelturlaub auch dieses Spiel leider völlig ungeeignet. Aber es hat sich jetzt nicht so viel geändert. Was sich geändert hat, war die Material dieses besagten Buchs, also wo man die Abenteuer, also die Nummern durchgeht, die man erlebt. Das war im Grundspiel ja ein richtig schönes, gebundenes Buch mit Lesebändchen und mega aufwendig. Das hat mich schon echt gewundert, also die Hochwertigkeit. Und das haben sie jetzt in der Erweiterung, gibt es das Ganze jetzt als Paperback sozusagen, also nicht mehr im Hardcover, sondern im Paperback. Und die Lesezeichen sind auch so 2 Pappmarkern gewichen. Das habe ich schon jetzt gehört, da haben sich manche aufgeregt. Puh, ja, ich finde das jetzt nicht so tragisch, muss ich sagen. Also ich finde, das ist schon okay, bevor das Spiel jetzt 20 Euro mehr kostet, weil das Buch gebunden dabei liegt. Klar, sieht es natürlich super toll aus, aber ich finde das ändert jetzt am Spiel selbst nicht so wahnsinnig viel. Ansonsten gibt es halt neue Plättchen für diesen Spielplan. Der sieht ja aus wie so ein Adventskalender, wo man dann so Zahlen im Spielbrett hat. Da gibt es neue Plättchen und es gibt neue Figuren, eben den Bruder Tuck, den man ja aus Robin Hood kennt, den Mönch, der wird jetzt eingeführt. Und natürlich der durchaus wichtige Sheriff von Nottingham, den gibt es jetzt auch neu. Der versucht, den Bruder Tuck zu fangen. Wenn ihm das gelingt, dann ist das Spiel natürlich direkt verloren. Genau, ansonsten das Spielsystem hat sich jetzt nicht verändert. Man hat immer noch einen Beutel, in den alles reinkommt, was man so an Spielmaterial hat. Das finde ich auch immer noch eine super Idee. Also ob Würfelchen oder Plättchen oder sonst irgendwas, kommt alles in diesen Sack und dann muss man halt einfach Würfel rausziehen oder Plättchen. Das kann man ja noch unterscheiden. Das macht den Aufbau natürlich sehr leicht, was das betrifft. Was den Aufbau allerdings nicht so leicht macht, finde ich, sind diese Plättchen da rausfummeln. Das war ja schon im Grundspiel immer so ein Problem, dass man da mit Fingernägeln dann in diesen Plättchen rumknippelt. Die sehen halt irgendwann dann abgerockt aus. Aber gut, das geht, glaube ich, nicht anders. Und man muss halt sehr viele Plättchen dann drehen. Das sind ja x verschiedene Plättchen und Ereignisse auf dem Spielplan. Da muss man halt am Anfang jeder Szene die dann auf die richtige Seite drehen oder weglassen oder ein anderes rein oder wie auch immer. Das dauert dann doch etwas länger. Aber dieser Sack mit dem Rausziehen, das funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, das Spiel insgesamt halt more of the same, wie es so schön neudeutsch heißt. Es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Es gibt Szenen, die sind einfacher zu schaffen als andere. Ich hatte das Gefühl, es gibt ein bisschen mehr Story so als im Grundspiel. Und es wurde jetzt nicht unbedingt leichter, zumindest habe ich so den Eindruck. Und die Missionen sind auch nicht unbedingt kürzer geworden, jetzt zumindest bis Szene 3. Ich weiß nicht, die vierte, es gibt ja noch eine vierte. Vielleicht wird die nochmal kürzer, aber wahrscheinlich die letzte Szene wird vermutlich eher noch epischer. Also man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen. Ansonsten würde ich sagen, für alle, die das Grundspiel gerne gespielt haben, würde ich es klar empfehlen. Kostet auch nicht so viel, ich glaube 24 € oder was hat es gekostet. Sind 4 Szenen, sind natürlich nicht so viele, klar, aber wie gesagt, ich finde es immer besser, man spielt es dann 4-mal wirklich durch, als irgendein Spiel, das man halt auch für 30 € kauft und dann aber nur 2-mal spielt in seinem Leben, dann lohnt sich das schon. Also ich finde es okay. Gibt ja auch noch so ein paar fangemachte Abenteuer, die habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber das System mit dieser offenen Welt und mit diesen Figürchen, die man dann mit so einem Lineal praktisch über den Spielplan bewegt, finde ich super, super innovativ. Und da wird es auf jeden Fall, denke ich, noch mehr Erweiterungen geben. Das lädt ja praktisch dazu ein, das ins Unendliche zu erweitern. Also, ja, für alle, die dieses Grundspiel gemocht haben, von mir eine ganz deutliche Empfehlung.
Ja, das Spiel war ja, also ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt, aber ich glaube, das war ja auch mal einer der Kandidaten für das Spiel des Jahres. Mhm. Ich glaube, kam vielleicht ein paar Monate zu früh raus. Ne? Vielleicht war der erste Hype da verflogen, aber das klingt ja schon alles von den Mechanismen her sehr neu und sehr, auch einladend für Leute, die sonst nicht so viele Spiele spielen.
Total, auch die Losspielregel, also man muss keine Regeln lesen, das stößt ja auch viele Leute, die Brettspiele nur so halb mögen, die sagen immer, oh, diese Regelleserei, das mag ich halt bei Spielen gar nicht. Das gibt's hier nicht, das war ja bei Andor auch schon so, man kriegt eine klare Anweisung, stellt das dahin und dann lernt man die Regeln praktisch in der ersten Mission und dann kommen nach und nach so Regeln dazu, das funktioniert super. Also der Einstieg in das Spiel selbst ist wirklich sehr, sehr niedrigschwellig. Und dazu das Material hat viel Holz, keine Plastikteile, auch mal sehr angenehm. Papier und Holz passt natürlich auch zum Sherwood Forest Thema. Das wäre jetzt auch irgendwie unpassend, wenn da jetzt das ganze Ding mit Plastikminiaturen zugeballert wäre, der Sherwood Forest. Das wäre dann doch ein bisschen bizarr, aber sehr ansprechendes Material. Und natürlich Michael Menzel als Grafiker auch, ich denke, insgesamt gerne gesehen bei vielen auf dem Tisch, bei mir natürlich auch. Ich finde es grandios, diese Illustrationen, den Detailgrad der Landschaft und alles umwerfend, muss man ja schon fast sagen.
Also klingt spannend, ich würde das auf jeden Fall mal mitspielen. Wenn ich thematisch finde ich das immer spannend, also erinnert mich so an meine Kindheit und Jugend und denke ich auch an diese Fernsehserie da in den 80er und 90ern.
Die Fernsehserie, ja, genau. Laut Michael Menzel hat er sich ja von der auch inspirieren lassen, von dieser Serie. Also die Grafiken sind angelehnt an diese 80er-Jahre-Fernsehserie, die ich natürlich auch gesehen und geliebt habe als Kind. Also Robin Hood war wirklich mein absoluter Kindheitsheld unter anderem. Und diese Serie lief im ZDF früher, das weiß ich noch, samstagnachmittags. Ich habe mir dann sogar vor einiger Zeit mal die DVD-Boxen gekauft. Es gab ja 3 Staffeln. Das hat man als Kind natürlich nicht so wahrgenommen, weil die liefen halt im Fernsehen. Da war jetzt nicht irgendwie klar, Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3. Das sind 3 Staffeln und die DVD-Boxen sind auch toll. Also die haben mega Qualität und haben auch ein Booklet mit, ich glaube, 40 Seiten mit Interviews und allem Schnick und Schnack. Richtig gut. Die Serie selbst hatte ich ja so ein bisschen Bedenken, ob die heute noch so gut funktioniert. Und ja, so manche Sachen sind doch eher gewöhnungsbedürftig. Also die ganzen Effekte und Action-Szenen, da kann man jetzt schon eher so ein bisschen drüber schmunzeln heute. Also es ging, glaube ich, gleich in der ersten Folge los. Da gab es halt so eine Riesenprügelei, wie Robin Hood sich da mit den Schergen des Sheriffs kloppt. Aber jetzt ganz anders als zum Beispiel in so einem Bud Spencer-Film, wo halt jeder Schlag auf den Kopf irgendwie mit 2 Kokosnüssen im Tonstudio nachsynchronisiert wird, gibt es da halt gar nichts. Also es sind halt 0 Geräusche. Man hört nur, also minimalste, und es wirkt dann irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil man das so gewohnt ist, dass halt wie bei einer Schlägerei da scheppert's und kracht's und klirrt's. Und da haut halt einer mit dem Stock auf so einen Leinensack und da passiert halt jetzt, also akustisch nicht so wahnsinnig viel. Und auch so, man sieht so ein Schwert dann irgendwie in dem Soldaten verschwinden, aber das kommt dann irgendwo nie wieder raus und es fließt auch wirklich kein Tropfen Blut in der ganzen Serie.
Aber, ja, kindgerecht.
Ja, sehr kindgerecht. Wobei ich trotzdem sehr gruselig fand, die Serie früher, weil da ja auch viel so um, also die Bösewichte waren ja schon, die waren schon auch wirklich böse.
Ja, und es war doch auch so mystisch da und dann gab es immer Nebel und dann kam hier der Gehörnte da wieder aus dem Nebel.
Ja, der war ja schon gruselig, dabei war das ja eher der Gute, aber da gab es ja dann auch so Schwarzmagier und Satanisten und alles Mögliche und das war dann zum Teil schon richtig fies. Die haben da den leibhaftigen Teufel heraufbeschworen und das war natürlich auch die Szene auch wirklich zum Totlachen, wie dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie das hinbekommen haben, dann mit irgendwelchen Kameratricks versucht haben, da so Projektionen hinzukriegen. Also da hat sich doch einiges getan in den letzten Jahren, so effektmäßig, muss man sagen.
Ja, also ich würde auch sagen, ich erinnere mich da sehr gerne an die Serie, aber ich glaube, ich belasse es bei den Erinnerungen, die sind ja vielleicht ein bisschen verkehrt.
Nein, finde ich gar nicht. Nämlich, was wirklich super nach wie vor funktioniert, sind die Aufnahmen sind authentisch, total, wirklich in so einem englischen Wald. Die Kostüme sind, also ich weiß nicht, ob die jetzt authentisch sind, aber die sind jetzt nicht irgendwie so Netflix-mäßig pompös, sondern die tragen halt wirklich alle so einen Leinensack und so. Also ich finde es richtig gut. Super auch die Musik von Clannad, irische Folkband, kann man sagen. Ja, Folkband, die haben so noch so elektronische Elemente, das passt hervorragend. Das muss man übrigens auf jeden Fall, hier Tipp am Rande, wenn man die Erweiterung spielt oder Robin Hood, auf jeden Fall das Album Legend von Clannad, also den Soundtrack zu der Serie, dazu mit abspielen. Das funktioniert astrein, kann ich echt nur empfehlen. Passt eben zur Serie wie gemacht, absolut genial. Also ich finde es trotzdem immer noch gut und die Geschichten, dieses mystisch-religiöse, das, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde die Serie trotzdem nach wie vor echt gut gemacht, also mit Liebe zum Detail und viel Story eben, jetzt nicht so viel Action, aber richtig gute Story und ach ja, für Nostalgiker wie mich war das wirklich eine super Investition in diese DVDs.
Ja, jetzt weiß man gar nicht genau, was jetzt besser ist, das Spiel oder die alte Serie. Also Tipp offenbar hier von Lou für beides, das klingt doch auf jeden Fall spannend.
Richtig, absolut, also kauft euch beides und dann könnt ihr ja mal gucken, was euch besser gefallen hat. Aber ich finde es interessant, dass Michael Menzel sich da hat auch von dieser Serie beeinflussen lassen. Weil mir war das damals gar nicht so klar, dass das irgendjemand außer mir noch kennt und mag. Aber auf jeden Fall. Und übrigens, da fällt mir gerade ein, Bruder Tuck, erste Erweiterung. Dann gibt es ja bestimmt die nächste Erweiterung mit Nasir, dem Sarazenen.
Ah ja, Nasir.
Der war ja der absolute Crack, weil der hatte ja auf dem Rücken, der hat ja keinen Ton gesagt. Aber was hatte er?
2 Säbel auf dem Rücken.
Richtig.
Überkreuzt. Ah, das war so cool.
Wenn der losgelegt hat, dann gab es aber so richtig Kloppe.
Ja, also das ist auch eines der Bilder, das in meinem Kopf eingebrannt ist.
Und da habe ich erfahren übrigens bei der Recherche, dass der ja, also in der Originalgeschichte kommt der natürlich nicht vor. Und alle weiteren Robin Hood-Verfilmungen haben lustigerweise in Sarazenen und der geht wohl auf diese Figur zurück aus der Serie, der Sarazene mit den zwei Säbeln. Der hat sich durchgesetzt sozusagen in der Erzählung.
Sehr gut, ein diverseres Spiel.
Sozusagen. Total, ja, absolut. Das geht, ja, das merkt man im Spiel echt an. Es geht auch viel um verschiedene Religionen. Ums Judentum geht es auch zum Teil. Antisemitismus in der damaligen Zeit. Ja, Darstellung der feudalen Gesellschaft und so. Also es hat schon echt viele Sachen aufgenommen, die Serie. Und ja, Michael Menzel hat sich dem angenommen. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich noch mehr. Also ich kann es empfehlen für alle, die also sowohl Serie als auch das Spiel. Ich finde es angenehm, dass es nur 4 Szenen sind in dem Spiel, weil dadurch findet man dann auch irgendwann mal so ein Ende. Das finde ich bei Brettspielen manchmal ganz gut, wenn man sagen kann, okay, wir haben es jetzt durchgespielt, hat Spaß gemacht, nächstes, fertig. Also ich kann es empfehlen. Ich bin mal gespannt, wie so die allgemeine Meinung sich entwickelt. Bisher habe ich eben noch nicht viel gefunden zu dem Spiel. Bin gespannt, wie es insgesamt bei euch ankommt. Vielleicht hat es von euch ja jemand gespielt. Schreibt uns gerne. Ihr könnt uns weiterhin Kommentare schicken per Mail. Weißt du die Adresse auswendig?
Ja, brettsäckel@gmail.com oder auf Mastodon sind wir aktiv. Ich möchte auch noch mal erinnern, dass unser Gewinnspiel noch läuft.
Ah, ja, genau.
In der nächsten Folge gibt es dann hoffentlich auch tatsächlich die Auflösung, die wir jetzt schon so lange versprochen haben. Aber am 10. Februar ist Einsendeschluss für die Tipps, was sich in der Brettsäckel verbirgt und für die Screenshots von Bewertungen.
Absolut. Haut rein in die Tasten.
Also wir freuen uns auf Rückmeldung von euch und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Genau, macht's gut, bis bald. Das waren die Brettsäckel. Bis bald, tschüss.
Tschüss.